Am 5. November 2024 entscheiden die Bürger Amerikas über eine ganz, ganz entscheidende Wahl. Donald Trump gegen Kamala Harris. Dabei zwei komplett unterschiedliche Denkweisen, man könnte sogar sagen Lebenseinstellungen, aber auch Wirtschaftsansichten. Und wir sprechen heute mit einem Fondsmanager darüber, wie sich das jeweils auf die Wirtschaft, auf die eigenen Finanzen auswirken könnte. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM, heute im Gespräch mit Florian Günther. Florian, grüß dich.
Ja, grüß dich Philipp, danke für die Einladung, hi.
Sehr gerne. Florian, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann gehen wir direkt rein ins Thema. Ein paar Worte zu deiner Person. Du bist gelernter Bankkaufmann, hast im Anschluss an diese Ausbildung den Bachelor of Arts im Bereich Finance erworben und hast für die Raiffeisenbank vermögende Kunden im Wertpapiergeschäft betreut. Du hast mit der Investorenausbildung ein eigenes Coaching-Unternehmen gegründet und bist Fondsmanager und Gesellschafter bei der Privatinvestor Kapitalanlage GmbH von Professor Dr. Max Otte, den wir hier auch schon interviewen durften, den ich auch persönlich gut kenne und schätze. Dort verwaltest du den Strategy Fund und bist für das Analyse- und Marketing-Team verantwortlich. Meine erste Frage an dich, Florian. Als Fondsmanager hast du ja sicherlich noch einmal einen anderen Blick auf die bevorstehende US-Wahl und deren Auswirkungen im politischen und im wirtschaftlichen Bereich. Bei der ersten Präsidentschaftswahl von Donald Trump ging der Aktienmarkt direkt nach der Wahl kurz in die Knie und stieg dann rasant an. Welche Erwartungen hast du derzeit bei einem Sieg der jeweiligen Kandidaten? Bevor du darauf eine Antwort gibst, ich möchte das nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Vor der damaligen Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton hieß es, wenn Donald Trump Präsident wird, dann brechen die Märkte zusammen. Sie brachen intraday auch zusammen und sie stiegen die nächsten Jahre. Das nur nochmal, damit die Leute das in Erinnerung rufen, was damals passiert ist. Jetzt gerne deine Einschätzung.
Es ist gut, dass du das nochmal in Erinnerung rufst, weil das geht sehr schnell an einem vorbei und Biden hat ja auch vieles vergessen gemacht, bis hin zu seiner eigenen Gedächtnisleistung. Aber am Ende des Tages muss man mal nochmal kurz eins richtig einschätzen. Wir wählen heute, oder nicht heute, sondern am 5. November den Präsidenten, also wahrscheinlich den Spitzenpolitiker der USA, und es bleibt nur ein Politiker. Er ist kein Spitzenökonom, er ist kein Spitzenunternehmer, er ist aus einem guten Grund oder sie ist aus einem guten Grund Politikerin oder Politiker. Das sind meistens kein Spitzenpersonal, das muss man wirklich dazu sagen.
Würdest du sagen, ist es in Deutschland auch so oder ist es bei uns dann, ist es eine rein amerikanische Sache, dass es da kein Spitzenpersonal ist?
Also man muss ja traurigerweise sagen, dass Trump noch einer der Besseren ist, weil er bewiesen hat, auch über Krisen hinweg, dass er Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Und das hat, und da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, ich kenne keinen Politiker im deutschsprachigen Raum, der das geschafft hat. Aber bitte, da kann auch das Publikum gerne einschreiten, wenn ich da jetzt einen Fehler gesagt habe. Deswegen, Trump wäre da schon eher noch derjenige, der es bewiesen hat. So. Aber wir haben jetzt mal die Vergangenheit einfach nur analysiert und da war es immer so, dass die Republikaner ein eher besseres Börsenumfeld erzeugt haben, gibt es natürlich auch immer wieder Ausschläge in den Statistiken, als die Demokraten. Da war es auch immer wieder gut, aber in Summe haben die Republikaner bessere Ergebnisse erzielt als die Demokraten. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch schon so ein bisschen einen Track Record mit Trump, denn es war ja ein Friedenspräsident, also der Einzige, der keinen Krieg ausgerufen hat, der Einzige, korrekt, der die Wahlversprechen mehr oder weniger eingehalten hat. Ich glaube, bis auf den Zaun bei Mexiko hat er relativ vieles eingehalten und den hat er, glaube ich, zu Teilen auch so hinbekommen, aber nicht so, wie er es sich das vorgestellt hat, hat andere Hintergründe. Und deswegen glaube ich schon, dass sich die Leute da ganz gut an ihn erinnern können. Was man aber auch natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte oder müsste, ist, solche Leute, die kommen dann ins Amt 5. November, bis dann die Übergabe ist und all das, da wird es dann vielleicht Weihnachten, bis die ersten Dekrete und so weiter verabschiedet haben. Und bis das Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat, auf den Geldbeutel der Leute, da wird es vielleicht Frühling, Herbst werden. Ja, also keine Ahnung, das ist immer mit einem gewissen Zeitversatz zu sehen. Und von daher ist immer diese Wahl, da wird natürlich ein mega Tamtam drum gemacht. An den Börsen kann es kurzfristig hoch oder runter gehen, aber langfristig wird es aus meiner Sicht weiterhin steigen. Ich gehe aber davon aus, dass es unter Trump etwas besser laufen könnte. Das ist unsere Idee zumindest.
Professor Dr. Max Otte und sein Expertenteam haben Gold und auch die Goldpreisentwicklung auf Herz und Nieren für Sie geprüft. In unserem exklusiven Gold-Spezialreport
enthüllen wir für Sie, wie Sie an der kommenden Goldpreisexplosion teilnehmen können und was der Finanzplatz Liechtenstein sonst noch für Sie zu bieten hat. Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Gold-Spezialreport herunter und entdecken Sie, was Gold für Ihr Vermögen alles bedeuten kann.
Okay, Kamala Harris wirbt in ihrem Wahlkampf damit, die Kapitalertragssteuer zu erhöhen und den Wohlhabenden tiefer in die Tasche greifen zu wollen. Das sind übrigens die Wohlhabenden, die gerade ganz massiv ihre Wahlkampfkampagne unterstützen mit Geld. Denen möchte sie danach tiefer in die Tasche greifen. Trump macht es genau umgekehrt. Er möchte die Unternehmensbesteuerung senken und allgemein die Steuersätze. Andererseits ist das amerikanische Haushaltsdefizit alles andere als gering. Könnte es hier nicht zu Verwerfungen kommen, was die Staatseinnahmen angeht, also sprich, dass das US-Defizit durch eine Loose-Politik von Trump dadurch noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird?
Das ist eine wichtige Frage und heute, wo wir den Beitrag hier aufnehmen, ist am heutigen Abend ein Beitrag im TV zu sehen, also da geht die TV-Duell geht in die nächste Runde, Kamala Harris gegen Trump. Und ich habe mal wir haben wirklich viel jetzt drüber recherchiert und auch mal ganz alte Aussagen von alten Präsidenten und rausgezogen. Da ist Carter gegen Reagan aufgefallen. Und Reagan hat nämlich gesagt, der war nämlich zu dem Zeitpunkt nicht Präsident und ist dann aber Präsident geworden. Und der hat eben gesagt, die Inflation oder dieses Schlechtergehen im Land ist nicht deshalb, weil die Leute so schlecht arbeiten, sondern weil die Regierung auf zu hohem und zu großem Fuß lebt. Also das war so, das ist meine Übersetzung dazu, der Originalton natürlich in Englisch, wie auch immer. Und das würde ich sagen, dass das jetzt schon unter Biden und aber auch schon davor so ist. Also die geben mehr aus, als sie eigentlich einnehmen. Das ist aber normal in der Politik. Da gibt es kaum ein Land, die das irgendwie nachhaltig hinbekommen. Und das muss aber die Zuschauerinnen und Zuschauer hinbekommen. Das ist jetzt der wichtigste Part. Es geht immer um die Entwertung des Geldes. Ja, also der Dollar oder der Euro oder der Schweizer Franken, ich nehme die norwegische Krone dazu, die sind zwar womöglich noch besser als, was weiß ich, die türkische Lira oder anderes, aber am Ende des Tages geht es immer um die Abwertung, die Entwertung des Geldes. Und die einen machen das ein bisschen besser, die Entwertung, die anderen haben da ein bisschen mehr Zeit. So. Und ich möchte da vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, die ganz viel nicht wahrgenommen ist. Und das ist nämlich im deutschsprachigen Raum passiert, was aus meiner Sicht weltweit hätte Beispiele nehmen müssen. Das war im Jahr 2017. Die Österreicher waren es. Die Österreicher haben nämlich die 100-jährige Staatsanleihe aufgelegt zu einem Zeitpunkt, wo die Zinsen super niedrig waren. Die zahlen heute 2,4, ich weiß es nicht auswendig, irgendwie so den Coupon von 2,1% und haben damit 100 Milliarden eingenommen. Und das hätte eigentlich viel mehr Beispiel nehmen müssen, auch für die deutsche Politik. Denn wir haben ja die Hausaufgaben hier oder auch in den USA. Ja, wir haben marode Brücken, von der Bahn möchte ich gar nicht sprechen. Wenn wir telefonieren, müssen wir dreimal wieder auf Anrufen drücken und das Internet ist auch sowas, eher so ein Glücksspiel als planbar. So, also wir haben ja die Ausgaben wären ja vor der Brust. So. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dich zu 2% zu finanzieren, und ich würde sagen, Deutschland hätte sich wahrscheinlich noch günstiger finanzieren können, zu 1,9 oder was weiß ich, dann ist es ein ökonomisches Versagen auf höchster politischer Ebene. Das muss man einfach mal so sagen. Und die geben heute die Gelder aus und sagen, ja, die Bahn ist schlecht, ja, die ist nicht besser geworden, die ist noch schlechter geworden. Aber damals hättest du es vielleicht noch besser finanzieren können. Und da möchte ich einfach das Verständnis schärfen. Wir bleiben natürlich in den USA, weil das ist genau dasselbe, dass Politiker eher schwach sind und das alles in Zyklen abgeht. Das weißt ja du viel, viel besser als Elliot Wafer sozusagen als ich. Aber da ja, ist es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr wichtig. Ist es Harris, ist es Trump, ist es Kamala Trump, sondern vielmehr, wo befinden wir uns gerade im Zyklus? Und ich glaube, wir sehen jetzt in den nächsten Wochen, wie gesagt, also Mitte September wird es aufgenommen. Wir werden die ersten Zinssenkungen jetzt sehen in den USA. Wir hoffen, ehrlich gesagt, inständig, dass es nur 0,25 wird, weil wenn es mehr wird, wird der Markt sagen, um Gottes Willen, Riesenrezession, jetzt muss ich erstmal abverkaufen alles. Da glaube ich, sind wir noch nicht an dem Part, aber wir sind sehr gespannt, was passiert.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, den Japanern geht es seit vielen Jahrzehnten wirtschaftlich deflationär nicht gut und die schaffen es, die pünktlichste Bahn der Welt zu machen. In Japan, wenn ein Zugführer 30 Sekunden zu spät kommt, dann muss er sich persönlich bei den Zugfahrenden entschuldigen. Ja, das man müsste sich vorstellen, da wäre ein deutscher Lokführer, der wäre, dem sein einziger Job wäre die Entschuldigung von morgens bis abends. Ja, das mal zum einen. Und zum anderen, was du gerade gesagt hast, wir hatten ja die inversive Zinskurve, also die Yield Curve, welche vor zwei oder drei, was haben wir heute? Ah, nee, das muss
zweieinhalb Jahre.
Genau, also die jetzt wieder positiv geworden ist. Ich habe nur überlegt, vor wie vielen Tagen das war. Da hat sich die Monatscandle geclosed. Dann am 18. September haben wir den nächsten Fed-Entscheid. Ich halte es auch für möglich, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Und wenn man sich das einfach zyklisch anschaut, dann dauert es normalerweise nicht lange, bis wir das an den Börsen auch sehen. Wir vergleichen das ja gerne mit dem S&P 500, wann dieser sich dann bärisch zeigt. Also das könnten noch bullische 1 bis theoretisch 6 Monate werden, wenn jetzt wirklich gesenkt wird. Im Anschluss erwarten wir aber, das ist eigentlich ein ziemlich sicherer Indikator bisher, immer deutlich nachgebende Börsen. Aber kommen wir mal zu einer weiteren Frage. Das würde nämlich zyklisch ja bedeuten, es spielt gar keine wirkliche Rolle, wer jetzt am Ende an die Macht kommt, sondern das ist sowieso eine unterliegende Kraft des Marktes. Was medial kaum noch Erwähnung findet, ist der Umstand, dass Amerika immer noch mit einer enormen illegalen Einwanderung zu kämpfen hat. Jetzt muss man sagen, zu kämpfen hat ist nicht ganz richtig, weil diese Einwanderung wird von Seiten der Demokraten faktisch gefördert, so wie es das von der Ampelpolitik hier in Deutschland wird. Also hier werden Anreize gesetzt, in den USA werden massiv Anreize gesetzt. Man kann sogar sagen, da werden mit Flugzeugen illegale Migranten bewusst ins Land reingeholt. Ich hatte dazu auch schon Podcasts gemacht. Also das ist schon eine brutale Einwanderungswelle mit den ganzen Folgen, ähnlich wie wir sie auch in Deutschland jetzt erleben dürfen. Welche Probleme das hervorrufen kann, weiß kaum jemand besser als wir. Und wie Donald Trump diese Situation regeln möchte, ist auch bekannt. Das ist quasi die Partei, die das so machen möchte wie er, die soll abgeschafft werden in Deutschland. Wie sieht's da im Fall von Kamala Harris aus? Denn Kamala Harris wird ja in den USA als The Border Czar genannt, also der Grenzzar. Sie war ja als Vizepräsidentin, übrigens die unbeliebteste Vizepräsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten, war sie ja verantwortlich für die Grenzen und seitdem, man spricht von über 10 Millionen Illegalen, die ins Land gekommen sind, würde sich dieses Problem nicht noch verschärfen, wenn sie jetzt Präsidentin wird?
Also aus meiner Sicht ist dieses Problem, was du ansprichst, Philipp, zweigeteilt, weil das eine ist natürlich diese, jetzt würde ich schon fast unkontrollierte Einwanderung, aber es ist kontrolliert, weil es bewusst gefördert ist durch Biden letztendlich. Ja. Das ist das eine. Aber was dann gar nicht so richtig hier ankommt, ist dieses massive Drogenproblem. Ja, Fentanyl, ich kenne mich da nicht aus, aber es soll sehr abhängig machen und überschwemmt gerade beide Küsten des Landes, der USA. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem. Jetzt gibt es zwei Herangehensweise. Also Harris will ja mehr Beamte haben, Grenzbeamte haben. Der Kollege Trump möchte die Mauer haben. Ich fürchte, um ehrlich zu sein, dass beides wenig wirksam ist, weil wir es ja auch in Deutschland sehen oder in Ungarn. Also die Ungarn sind dann noch ein bisschen besser oder noch weiter geschaut. Es gibt ja viele Grenzen bei uns auch in der EU. Was ich allerdings, und das muss man auch traurigerweise sagen, interessant finde, ist, und jetzt schaue ich trotzdem nochmal auf die EU, das ist ja der Deal von Europa mit der Türkei. Die kriegt ja Milliarden dafür, dass sie quasi diese ganzen Routen beschützt und quasi da schaut, dass da nicht so viele eben unterwegs sind. Und das hat dann relativ schnell zu einem Erfolg geführt. Wie stark der Erfolg ist, das soll bitte jeder selber bemessen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine Flüchtlinge mehr haben und dann kam noch eine ganz andere Grenze, die ukrainische Grenze, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das hat aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es du siehst, Philipp, eher noch einen Impact gehabt, als zu sagen, wir bringen jetzt die Kollegen an die bayerische Grenze und schauen, dass dann halt was zugeht. Das war für mich kein richtiges Erfolgsmittel. Wie siehst du es?
Ja gut, also in Deutschland wüsste ich nicht, was da überhaupt ein Erfolgsmittel war. Da muss man einfach nur mal einen Blick in die eigene Fußgängerzone werfen und dann bewerten, ob das bisher von Erfolg gekrönt ist. Aber wenn wir uns nochmal auf Seiten der USA anschauen, Kamala Harris konnte ja, das ist ja, da wird ja immer gesagt, was ich in den nächsten 4 Jahren tun werde. Das Schöne ist ja eigentlich, man sieht, was sie in den letzten 4 Jahren getan hat. Es war Biden-Harris. Biden-Präsident, Harris-Vizepräsidentin. Also der Track Record mit Masseneinwanderung, der ist ja faktisch da. Würdest du also sagen, rein auf Migration und die Probleme, die es mit sich bringt, bezogen eher zum Vorteil Harris oder Trump?
Trump ist da sicherlich derjenige, der da stärker durchgreifen würde. Und deswegen, ne, weil das auch dieses Bewusstsein der Leute vor Ort ist da, glaube ich schon, dass das dann in den Wahlurnen messbar sein wird. Aber ja, dass die Wahlen auch nicht immer so richtig gut gezählt werden, wenn ich das jetzt so sagen darf, man muss ja heutzutage immer aufpassen, was man sagt. Bin ich gespannt. Also ich werde es mir live anschauen.
Ja, natürlich, klar. Also du sprichst wahrscheinlich das Thema Voter ID an. Amerika gehört ja zu den wenigen Ländern, bei denen man nicht seine ID, seine Personalien vorzeigen muss, um wählen zu gehen. Das ist an sich für mich undenkbar, sowas, weil da kann ja jeder herkommen, sagen, ich bin der Donald Duck, guten Tag, und oder ich identifiziere mich heute als, ich weiß nicht, als Charlie Chaplin, und seine Stimme abgeben. Und es gibt ja unzählige Fälle, wo tote Leute, die seit Jahren tot sind, quasi bei den Abstimmergebnissen wieder aufgetaucht sind, weil es keine Voter ID gibt. Ja? Das wird von den Demokraten wohlgemerkt kategorisch abgelehnt. Ähnlich so wie der Volksentscheid in Deutschland von allen großen Parteien. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema noch. Wir haben derzeit in der Welt ja einige Krisenherde. Ukraine, Russland, Israel, Gaza. Und unter der Oberfläche schwillt natürlich dann auch noch im asiatischen Raum der gesamte Konflikt zwischen China und Taiwan. Bei Taiwan, auf der taiwanesischen Seite, sind natürlich auch die Amerikaner wieder sehr nah. Wie würden sich diese Konflikte deiner Meinung nach entwickeln? Auf Seiten Kamala Harris und auf Seiten Trump, und zwar mit der Frage, ich denke, was die meisten Leute am allermeisten interessiert und was sie sich wünschen, ist Frieden. Ja, schnell Frieden in der Ukraine, schnell Frieden im Nahostkonflikt und hoffentlich auch eine Befriedung des schwelenden Konfliktes zwischen China und Taiwan. Eher Harris oder Trump?
Also wir haben ja bei uns im Unternehmen auch immer wieder Jahresausblicke, und dann musst du natürlich auch politische Ausblicke machen, ist natürlich dieses Jahr insbesondere brisant wegen den Wahlen. Und wir haben Anfang des Jahres uns festgelegt und gesagt, Trump wird neuer alter Präsident werden. Und es muss auch so sein, weil er dann den folgenden Plan umsetzen wird. Und das ist jetzt aber unsere These, oder vielmehr meine These, meine Arbeitsthese, die kommt oftmals ein bisschen provokativ an. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Also das Erste, was er machen wird, er wird sich dann von Washington aus direkt runter nach Texas begeben, wird die Mauer bauen lassen. Das ist das Erste. Von dort wird er direkt nach Kiew fliegen, also direkt nonstop, und wird in Kiew eine pro-russische Regierung einsetzen. Mit dem folgenden Veto: Es wird kein einziger Schuss mehr fallen im gesamten Land und auch im Nachbarland, in Russland nicht mehr. Es wird nicht mehr geschossen. Die offenen Regionen wie Donbass und die anderen, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, die bleiben Staaten ohne Lösung. Ja, das heißt, vielleicht nur Russland wird sie anerkennen, der Rest der Welt nicht. Das wird dann vielleicht 10, 20 oder 100 Jahre dauern, aber es wird nicht mehr geschossen. Und von dort aus fliegt er dann weiter nach Israel, sagt in Tel Aviv übrigens, Freunde, die Waffenlieferungen und all das ist jetzt zu Ende. Es wird auch kein Geld mehr geben. Das müsst ihr jetzt bitte selbst hier ausmachen. Und von dort aus fliegt er weiter nach Peking und sagt dann übrigens zu seinem Kumpel, also du, das mit Taiwan, jetzt haben wir uns lang genug gestritten, jetzt sage ich dir eins mal ganz offen, wir machen jetzt America first. Wir haben jetzt halt unsere Infrastruktur aufgebaut mit den ganzen Chips und so weiter. Ich habe kein Interesse mehr an Taiwan. Semiconductor haben wir es inzwischen selber einigermaßen hinbekommen. Und du kannst Taiwan haben. Aber bitte schau, dass es friedlich ist. Ja, du musst jetzt nicht die Leute abmurksen. Und dann können wir da in 10 Jahren auch wieder drüber sprechen. Ja, aber so, glaube ich, kann, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt dargestellt, Philipp, ja. Aber das wäre ein Plan, den ich dem Mann definitiv zutrauen würde, und der relativ schnell, und jetzt behaupte ich vor Weihnachten, noch Frieden auf den großen vier Krisenherden dieser Welt bringen könnte. Mhm. Was Harris machen könnte, das steht für mich in den Sternen.
Also, darf ich dir da ganz kurz entschuldigen, wenn ich dir da ins Wort falle, Florian, nur um das zusammenzufassen. Also du sagst, Thema Taiwan würde er den, das ist deine These, die du aufstehst, würde er den Chinesen mehr oder weniger präsentieren. Hier könnt ihr euch holen. Thema Ukraine würde er, wir tun es jetzt einfach darstellen, würde er den Russen mehr oder weniger geben, also die Gebiete, die sie eingenommen haben. Ich gehe eh nicht davon aus, aber völlig egal, wie der Konflikt ausgeht, dass die Russen auch nur einen Quadratmeter davon zurückgeben werden.
Aber Achtung, man muss schon sagen, eine ukrainische Regierung, die allerdings natürlich indoktriniert ist von russischen Ideen. Ja, wie er das genau bekommt, der wird wahrscheinlich seine Drahtzieher da heute schon positionieren. Aber das muss natürlich schon ein bisschen freundlich gestaltet sein dann.
Und er würde den Israelis, die wohlgemerkt durchaus einen sehr großen Einfluss in den USA haben, würde er Einhalt gebieten und sagen, keine weiteren Waffen mehr. Dazu muss man wissen, Amerika ist Waffenlieferant Nummer 1 und Deutschland ist aber bereits Waffenlieferant Nummer 2, beide mit großem Abstand von den nächstweiteren Ländern, was den Konflikt in Nahost angeht. Ist das so ungefähr deine These?
Das ist die These. Ich weiß, sie ist provokant. Es kann auch sein, dass es nicht eintrifft, aber ehrlich gesagt...
Ja, aber das kann man ja so aufstellen. Okay, interessant. Und jetzt Harris, bitte.
Harris ist für mich halt eine Frau, die man kaum einschätzen kann, weil sie halt auch wieder nur eine Stellvertreterin ist, eine Marionette von Lobbyisten letztendlich. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass da es schnell zu einer Waffenruhe in Russland kommen könnte, weil eben ein sehr hohes Interesse daran liegt, die Waffen weiter zu verkaufen, obwohl die Rüstungsindustrie wirklich satt ist da drüben. Ja, also da, klar, man kann immer noch mehr und noch mehr. So, und auch bei Israel, also da auch dasselbe sehe ich nicht. Und also Taiwan kann ich es mir auch kaum vorstellen, dass sie da irgendwie nachgibt, weil da geht es dann wieder so um völkerrechtliche Dinge und all das. Mhm. Da geht es ja dann, glaube ich, gar nicht so sehr um Waffen oder um Landgewinn. Ich glaube, das Land ist Taiwan. Was wollen die Amerikaner damit? Ja, das ist ja sehr weit weg. Sondern das ist für mich, die Frau ist für mich nicht einschätzbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also wir haben sehr wenig gesehen. Also was wir gesehen haben, sagen wir es mal so, in den letzten 4 Jahren war, dass die Kontrolle der Grenze, die ihr unterstand, dass wir den höchsten Influx, also die höchsten Einwanderungsquoten in den Vereinigten Staaten haben, nur vergleichbar mit 2015 und den Jahren danach in Deutschland, wo wir Massenimmigration haben. Ich weiß das, mein Bruder lebt selber in Texas, in Dallas, und der erzählt mir immer wieder die Geschichten, dass ganze Kleinstädte voll sind, da leben mehr Migranten als Amerikaner in kürzester Zeit, die sind geflutet worden. Das ist also das, wo wir sehen können, was hat sie getan, und wir sehen, was sie zu verantworten hat. Anstatt die Grenze zu bewachen, hat sie dafür gesorgt, dass Millionen Leute über die Grenze kommen. Das ist schon mal etwas, was man einschätzen kann. Und wenn wir uns erinnern, sie hat ja erst auch ein Interview gegeben, wo gesagt hat, sie sich klar dazu positioniert hat, wie woke sie ist. Sie sagte, ja, ich bin woke. Wir sollten alle deutlich mehr woke sein. Also hat sie sich auch da ganz klar positioniert. Und ich würde sagen, Trump hat sich als Gegenentwurf einer woken Linksideologie positioniert. Kommen wir mal zu den deutschen Automobilherstellern. Ich hatte da, ich meine, es war vor ein paar Tagen auch schon eine Analyse gebracht zu VW und BMW. Das sind alles sehr, sehr unschöne Zustände, die auch teilweise selbst verursacht wurden, wenn wir uns nur über Dieselgate Gedanken machen. Die deutschen Automobilhersteller stehen wirklich vor gewaltigen Herausforderungen. Gibt es noch andere Sektoren, die du siehst, wo es jetzt gerade kritisch wird, die aber aktuell kaum Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, klar. Und das ist eigentlich trotzdem augenscheinlich, weil es ist dann im zweiten Step natürlich die Bankenlandschaft, die natürlich diese immensen Zuliefererapparate dann auch finanziert hat. Das ist aber nur der eine Teil. Also man muss beim Bankensystem immer Folgendes sehen. Die haben die letzten Jahre Probleme gehabt. Warum? Weil sie enorme Zinssteigerungen verdauen mussten. Da muss man Anleihen abschreiben. Das müssen sie mit Eigenkapital machen. Das Geschäftsmodell gibt aber das einfach nicht her, weil Banken kein Eigenkapital haben. So, das ist also erstmal was Normales. Den Job ist es, mit Fremdkapital zu arbeiten. Jetzt ist es ja so, dass wir eine Zinssenkung höchstwahrscheinlich sehen werden. Europa hatten wir ja schon und es geht weiter. Mhm. Das ist aber das nächste Problem, weil wann kommen eine Zinssenkung? Die kommen ja immer dann, wenn es in der Wirtschaft eher nicht gut läuft. Sehen wir ja, die ersten Arbeitslosenanträge in den USA sind wieder gestiegen und so weiter.
Ja.
Und das führt dann immer zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf der Kredite. Nicht nur der Wohnbaukredite, sondern auch in erster Linie die Industrie und Büros. Und da ist natürlich ein großes Problem, denn die Banken, und jetzt wird es eigentlich wieder ganz, ganz hanebüchen, vor allen Dingen auch deutsche Banken wie Pfandbriefbanken und so weiter, haben sich sehr stark in den amerikanischen Büroimmobilienmarkt nicht eingekauft, sondern dort Kredite vergeben. Und das nach 2008, wo man ja wirklich, Philipp, denken konnte, wir haben es kapiert, ja, wir sind jetzt wirklich mal zum Aderlass gegangen und wir kriechen zu Kreuze so ungefähr, aber nein, es geht genauso weiter. Und es ist ja heute dokumentiert, das sind Bürohochhäuser, die sind 2019 mit einer Viertelmilliarde, also 250 Millionen, unter den Hammer gegangen, also ganz normal verkauft. So, die gehen heute für 70, 80 Millionen Dollar über den Ladentisch.
Ja, ja, ja. Unglaublich, was man da mitbekommt, also ich hatte mir das schon gedacht, dass du das gleich ansprechen wirst, ich verfolge das auf Twitter teilweise mit, das ist schockierend, was da immer wieder rauskommt, was die vor ein 4, 5 Jahren noch wert waren und für was die jetzt gehen und teilweise auch hoch verschuldet sind, die Hälfte der Büros nicht mehr belegt. Also ich sehe eine absolut eine weitere Hypothekenkrise in Form auch, was Gewerbeimmobilien angeht, auf uns zukommen, das ist ganz brutal. Und du meinst natürlich, dass die deutschen Banken daran beteiligt sind, also dadurch natürlich noch mehr geschwächt werden könnten.
So ist es. Und jetzt ist es ja oft so, weil dann kommen immer so Stimmen mal, Flo, du mit deiner Bankenkrise. Ja, wo ist denn die Bankenkrise? Jetzt zeigst mir doch mal die Bank, wo sie denn ist. Und Fakt ist aber, in Deutschland gibt es sogar Volks- und Raiffeisenbanken oder auch im Genossenschaftssystem. Und man muss wirklich sagen, ich komme aus dem Genossenschaftssystem. Das sind keine Leute, die große Risiken nehmen, die jetzt nicht irgendwie über einen großen Teich fahren und dort Kredite vergeben, sondern die geben Hans Müller um die Ecke und dem Bäckerei und den Schuhverkäufern einen Kredit, damit es halt irgendwie läuft. So, das ist das Geschäftsmodell. Regionalprinzip und all das. Es hat auch immer gut funktioniert. Aber selbst in den Volks- und Raiffeisenbanken gibt es so große Kredite, dass die BaFin, das ist eine Aufsichts- oder sollte im besten Fall eine Aufsichtsbehörde sein, die Zügel in die Hand nimmt bei solchen Banken. In den Volks- und Raiffeisenbanken. Also das heißt, ich kann heute eben nicht mehr sagen, ja, das trifft ja nur die anderen oder so, sondern ich muss inzwischen wirklich sagen, die Leute, die heute noch glauben, dass ihr Geld in den Girokonten, Sparbüchern, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträgen sicher ist oder vielleicht auch der Idee des Vermögensaufbaus dienen könnten, denen ist kaum mehr zu helfen, weil ich weiß gar nicht, was man noch alles tun kann, um die Leute da darauf aufmerksam zu machen. Also du bist ja da wirklich einer, der dann noch Tacheles spricht und es wirklich die Leute versucht aufzuwecken. Machst es wie kein Zweiter, also danke dafür. Aber immer noch, du musst dir nur die Statistiken anschauen. Ich glaube, 85% der Leute legen ihr Geld eben in diesen Formen an. Und kaum einer hat es in Aktien oder Fonds oder gut, Gold ist schon nochmal eine andere Sache. Das ist aus meiner Sicht das ganz, ganz große Problem. Und es trifft eben nicht nur europäische Banken. Also wir haben jetzt auch zuletzt eine Bank in Japan gesehen, in Tokio. Und da muss ich mich mal auch fragen, was hat denn bitte Tokio mit dem US-amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt zu tun? Die haben doch selbst einen immensen Gewerbeimmobilienmarkt, allein in Tokio, das ist eine Fetzenstadt, also riesig. So, und das ist halt immer dieses Problem, dass diese Gier, ne, einfach nach mehr, ja, da gibt es noch ein 0,25% mehr, da gehe ich hin. Und das ist nicht nur bei den Managern, sondern das ist auch zu Hause bei den Privatleuten. Schau mal, die letzte Bankenpleite, an die ich mich so in meiner aktiven Bankzeit noch erinnern konnte, das war die Kaupthing Bank. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Nee. Die hat damals geworben mit um die 4% Zinsen. Gibt es ja mittlerweile auch schon wieder so 3,5%, vielleicht bis zu 4%. Ich lese die Angebote gar nicht. Und oftmals ist es eben so, dass die am lautesten sind, die am meisten dafür werben, diejenigen sind, die es auch am dringendsten brauchen. Weil schau mal, so eine Sparkasse mit regionalen Prinzipen, die dir heute auf dein Flexkonto, ich weiß gar nicht, wie diese Produkte heißen, sagt, naja, Herr Günther, Sie haben 100.000 Euro, das interessiert mich aber nicht, weil ich brauche das Geld auch nicht, Sie kriegen 1% und wenn nicht, dann geben Sie es halt bitte zur Raiffeisenbank, das ist so. Aber da kannst du das von Sicherheit sprechen, womöglich, so. Und das wird aber oftmals, ne, ich kenne ganz viele Leute, die dann eben wegen 0,5 oder 0,3 zu einer Bank gehen, die hier nicht mal einen Sitz hat und halt irgendwelche Versprechen macht. Und das ist immer diese Gier. Und die geht vom kleinen Bürger bis hin zum großen Manager. In Tokio, in Frankfurt, überall.
Ja, und wir wollen hierbei auch nicht vergessen, dass Warren Buffett, der selbst sehr defensiv ist als Investor, die größten Verkäufe, die er getätigt hat in den letzten Monaten, waren Apple natürlich, Ist klar, da hat er aber auch hunderte Prozent Gewinn gemacht und gigantische Positionen gehalten, war sicher keine schlechte Idee. Und die zweitgrößte Position ist Bank of America. Ne? Hat er jetzt, ich meine, schon den dritten Verkauf bekannt gegeben. Das ist, muss man sagen, diese Informationen werden ja immer nachgereicht in den 13FF-Filings. Man weiß nicht, ob er sich theoretisch schon wieder eingekauft hat, aber das wäre nicht sein Stil. Der verkauft nicht, um zwei Monate später wieder zu kaufen, sondern das lässt schon Warnleuchten aufgehen, was denn wohl der Hintergedanke ist, warum er sich von, ich meine, der größten Bank der Vereinigten Staaten, in was große Positionierungen angeht, trennt. Meine letzte Frage an dich. Was könnte denn dann die Exit-Strategie sein für Banken und Regierungen, um aus solch einer Bankenkrise wieder herauszukommen? Gehen wir mal davon aus, wir haben wirklich ein großes Bankensterben. Möglicherweise Einführung von CBDCs, das ist ja schon ein Thema. Ich denke, die meisten Leute werden das jetzt nicht mehr als Schwurblerei bezeichnen können. Früher hieß es ja immer Bargeldabschaffung, das ist ja alles eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch jemand eine Verschwörungstheorie nennt. Was siehst du denn als Möglichkeit für den Staat, um sich schlussendlich zu entschulden?
Also es gibt mehrere Punkte. Einer der, also wenn man als Ökonom damals rangeht, und einer der vielleicht der wünschenswerteste wäre rauszuwachsen, aus seinen Schulden rauswachsen. Jetzt musst du mir aber erklären, wo wollen wir denn hinwachsen, wir Deutschen, wo wir der kranke Mann Europas sind? Ja, also und vor allem mit, auch mit der Regierung und all diesen bürokratischen Einschränkungen. Also ich kann nur sagen, dass führende Köpfe des Landes, die das Land verlassen. Das ist erstmal, das ist mal Fakt. So, und das große Problem ist, es geht immer weiter. Also das letzte große Experiment wurde meiner Meinung nach 1929 gemacht. Da wurde nämlich mal gesagt, naja, jetzt lassen wir da mal die Leute über die Klinge springen und die müssen dann wieder selber schauen, wie sie rauskommen. Das hat dazu geführt, zu Massenarbeitslosigkeit, zu Massenselbstmorden tatsächlich. Es war auch eine Zeit der vielen Selbstmorde. Und es hat 5 Jahre gedauert, dass die Wirtschaft einigermaßen wieder auf Damm gekommen ist. Das glaube ich, dass das nicht mehr passiert, weil das war wirklich einschneidend. Das war ein ganz extremer Moment. Das heißt, wir werden also wieder die Druckerpressen anschmeißen und wir sehen es ja heute schon, das kannst du auch ganz einfach messen. Geldmenge M2 heißt es, ist im Chart ersichtlich, wächst schon wieder, ist jetzt nicht katapultmäßig, aber der Trend ist sicherlich da. Und dann muss man nämlich schauen, wie verteilt man das Geld jetzt. Und da bin ich der Meinung, dass das ganz anders kommt, als du das jetzt gesagt hast. Also CTBCs, gehen wir ruhig mal drauf ein. Das ist ja eigentlich staatlich gelenktes Geld. Ist wünschenswert für den Staat, für den Bürger eher nicht. Es wird aber dennoch kommen, aber nicht mit dem Namen. Also man muss immer eins sehen, die Politiker sind wirklich saudoof. Aber sie haben dazugelernt. Also es wird keine Enteignung mehr geben im Sinne von, wir gehen zum Grundbuch und nehmen dir was weg. Das machen wir, indem wir dir irgendwelche Heizkosten erhöhen, indem wir Nord Stream 2 sprengen oder andere Dinge. Also Dinge, wo du dich nicht dagegen wehren kannst. Und genauso kommt es jetzt auch mit den CDBCs. Das folgt nämlich, es passiert wie folgt. Wir haben jetzt alle überbordende Sozialkosten, hier insbesondere auch im Bürgergeld. Das Bürgergeld kostet, da gibt es verschiedene, also abweichende Zahlen, bitte könnt ihr mich auch hier gern korrigieren, zwischen 50 Milliarden und 100 Milliarden, jede Zahl habe ich schon gelesen, im Jahr. Und das führt dazu, oder das soll eigentlich, also aus meiner Sicht ist es so gelenkt, dass Arbeit sich nicht mehr lohnen soll. Und das könnte man dann auch wieder als bedingungsloses Grundeinkommen werten. Das ist aus meiner Sicht heute schon da, genannt Bürgergeld. So, und jetzt kommt aber der Schwung zu den CDBCs, damit es auch steuerbar ist. Kein Mensch, sind wir doch mal ganz ehrlich, Philipp, würde die CDBCs wollen, weil jeder weiß, das ist gesteuert, hat vielleicht ein Ablaufdatum, kannst du ja nur, wenn wir nach Asien schauen, dann machen, wenn du immer bei Grün über die Ampel gehst und wenn du halt nicht woke bist oder was, also ne, kannst du ja programmieren. So. Also keiner will das. Aber wann nimmst du es, Philipp? Du nimmst es, wenn du es geschenkt bekommst. Und du kriegst es nämlich dann geschenkt, also du wirst den E-Euro bekommen in deine Wallet, die du schon dann bekommen hast. Mein Sohn ist jetzt 2 Jahre, der hat schon eine Steuer-ID bekommen, ungefähr einen Tag, nachdem er geboren wurde. Die waren da sehr, sehr schnell, also kein herzlich willkommen oder schön, dass du da bist, sondern eine Steuer-ID, wie auch immer. Und auf die wird dann dein E-Euro drauf überwiesen. Und dann bist du am Anfang skeptisch und sagst, was soll ich jetzt mit diesem Geld? Und ich traue der Sache nicht. Aber auf einmal laufen da 200 Euro an, 400 Euro, 600 Euro. Und dann bist du mit deinen Kids unterwegs und sagen die, hey, ich will eine Breze und können wir da nicht noch ein Wasser kaufen? Ich hab kein Geld dabei, ich habe durch diese blöde E-Wallet. Ich probiere das jetzt mal. Komm, Schatzi, wir laufen jetzt da hin, wir probieren das mal. Dann geht es tatsächlich. Und tatsächlich, der E-Euro funktioniert. Und auf einmal, das ist wie beim Drogensüchtigen, zack, steckt die Spritze im Arm. Und auf einmal gewöhnst du dich dran und du willst immer mehr haben. Du willst immer mehr haben und immer mehr haben. Und irgendwann kommt der Dealer, auch genannt Regierung, und zieht die Spritze raus und sagt, wenn du das jetzt mehr haben möchtest, musst du Folgendes tun. Und das ist Evola, das sind die CDBCs. Sie werden nur nicht CDBCs genannt, sie werden weiterhin unter den Deckmantel von Bürgergeld oder bedingungsloses Grundeinkommen kommen. Ja, weil CDBCs will keiner. Ich glaube immer noch an die Vernunft der Menschen. Ich glaube, sie würden sich wehren. Aber ein Geschenk nehme ich doch. Geil, super.
Sehr interessante Einblicke in die Gedankenwelt, aber auch in die Prognostik von Florian Günther. Ich fand es sehr interessant. Wir haben hier einiges abdecken können. Beispielsweise, was die Thematik Wahlausgang ausgeht. Schreibt das gerne mal rein, Leute. Wenn ihr das Video sehen wird das erste Wahlkampfgespräch schon vorbei sein. Wie habt ihr das Ganze denn empfunden? Wer hat dominiert? War es Trump oder war es Kamala Harris, die ihn vielleicht aus den Angeln heben konnte? Ich fand es sehr interessant und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Florian.
Ich möchte bei dir noch kurz ein Danke sagen für deine Arbeit, für dein ganzes Team. Ich muss wirklich sagen, ich schaue deine Podcasts gerne, deine Videos gerne. Bitte einfach genauso weitermachen. Ist ganz toll.
Herzlichen Dank. Danke sehr.